Wenn ich an Moore denke, dann sehe ich eine ebene Fläche vor mir, bewachsen mit hohen Gräsern und hier und da wächst ein Busch. Und ich höre die Warnung meiner Eltern, mach einen großen Bogen um das Moor und geh auf gar keinen Fall rein. Und warum wir uns in einem Waldpodcast über Moore unterhalten und welche Raritäten tatsächlich bei uns in Bayern im Moor wachsen, das verrät euch unser heutiger Gast, den ich fast mit Mr. Moore vorgestellt hätte. Und die Geschichte zu diesem freudschen Versprecher und warum der falsche Name eigentlich genau der richtige ist, das verrate ich euch am Schluss der Folge. Und ich hoffe inständig, dass mir danach nicht die Kollegenschaft gekündigt wird. Mein Name ist Hildegard Vogel und ich bin Försterin aus Leidenschaft an der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Und ihr hört Forstcast, den Waldpodcast. Hallo Stefan, jetzt verrat uns doch erstmal deinen richtigen Namen und was du genau bei uns an der LWF machst.
Ja, ich bin Stefan Müller-Kröling und ich bin an der LWF zuständig, federführend, nicht alleine, aber federführend für den Moorschutz im Wald.
Und jetzt falle ich auch deswegen gleich mit der Tür ins Haus. Ich habe ja schon gesagt, wenn ich an Moore denke, dann sehe ich Graslandschaften und so ein paar Krüppelbüsche vor meinem inneren Auge. Wie passen da jetzt Wald und Moore zusammen?
Das ist tatsächlich eine ziemlich häufige Frage. Unser Bild von Mooren ist geprägt von der norddeutschen Tiefebene, baumfreie Moore, man nennt das die Atlantische Regenmoorregion. Und wir haben hier in Süddeutschland die Süddeutsche Moorregion, da spielen Bäume von Natur aus eine erhebliche Rolle und in sehr unterschiedlichem Umfang, aber doch in fast allen Mooren sind Gehölze natürlicherweise vorhanden. Und das hat man lange nicht so verstanden und nicht so gesehen. Und deswegen haben wir hier eine wichtige Rolle, dir hier eine gedankliche Transformation hinzubekommen.
Und ich habe mich jetzt gerade als Bayer mit Migrationshintergrund geoutet. Ich bin nämlich ja gar kein gebürtiger Bayer, sondern ich komme aus der noch nördlicher als die norddeutsche Tiefebene. Ich komme von der Ostsee aus Schleswig-Holstein. Deswegen mein anderes Moorbild tatsächlich im Kopf.
Ja, aber es haben auch viele Bayern dieses andere Moorbild, weil das einfach so im Verständnis vorhanden ist. Ich sag mal, je offener, desto Moor. Und das, wenn man in die Standardwerke reinschaut, der Vegetationskunde, da steht das aber schon seit Jahrzehnten korrekt drin. Also jetzt beispielsweise der große Ellenberg, Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen, ein Werk mit über 1000 Seiten. Da steht es genauso drin. Die süddeutsche Moorregion ist geprägt von Mooren, die zu erheblichen Teilen mit Bäumen auch bestockt sind auf Teil der Flächen. Und wir haben sogar einige Baumarten, die nur in Mooren vorkommen in Süddeutschland, also die diese Anpassung mitgemacht haben.
Da frage ich gleich nochmal nach. Jetzt interessiert mich erstmal, warum sind denn überhaupt Moore wichtig für uns? Also warum beschäftigst du dich mit Mooren so intensiv?
Ja, Moore sind zurzeit in aller Munde wegen ihrer großen Bedeutung für den Klimaschutz. Deswegen möchte ich das an erster Stelle erwähnen, aber das ist bei weitem nicht die einzige Funktion, die sie für uns als Ökosystemdienstleistung oder Ökosystemleistung haben. In Mooren ist unheimlich viel CO2 gespeichert, also ein Treibhausgas, das ja zurzeit auch massiv zur Klimaerwärmung beiträgt. Im Vergleich zu den 3% an der deutschen Landesfläche und übrigens lustigerweise auch 3% an der Erdoberfläche, die Moore einnehmen, machen sie an den Treibhausgasemissionen Bayerns zurzeit fast 7% aus, also stark überproportional. Und das liegt daran, dass die meisten Moore oder die allermeisten Moore entwässert sind und dabei gerät eben dieses Treibhausgas, das über Jahrtausende gebunden wurde, relativ rasch wieder an die Atmosphäre. Die Moore verpuffen das regelrecht und sacken dabei auch. Also die verlieren also auch an Fläche, an Höhe und aber auch an Moorfläche, weil die an den Moorrändern schmilzt das Moor praktisch wie ein Gletscher vor unseren Augen zusammen. Die Moorfläche Bayerns ist also zurzeit rückläufig durch diese Entwässerung. Man kann sagen, dass wahrscheinlich maximal noch 3% der bayerischen Moorfläche weitgehend intakt sind. Der Rest ist in mehr oder weniger starker Form entwässert. Historisch gesehen, also aktive Entwässerung findet nicht mehr statt, ist auch gar nicht zulässig. Aber wir haben dieses Erbe eben zurzeit als etwas, das wir angehen müssen, weil dieser Zustand ist kein guter, weil wir Treibhausgase ja an allen Stellen, wo wir sie verursachen, vermeiden müssen. Und wir müssen sogar versuchen, aus Mooren wieder Treibhausgas senken zu machen, also dass sie wieder Treibhausgase wegspeichern. Da ist aber noch ein gewisser Weg dahin.
Du sprichst von einem gewissen Weg, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, frag nochmal nach. Zuerst mal, du hast das Wort Ökosystemleistungen benutzt. Das bedeutet, die Moore erbringen Dienstleistungen für dich, für mich, für unsere Hörerschaft. Du hast den Klimaschutz erwähnt, auch schon was so ein bisschen mitklang, den Hochwasserschutz, aber es gibt auch noch Landschaftsschutz, die Biodiversität. Es ist ja auch faszinierend, welche Pflanzen und Tiere, nicht nur Bäume, darin wohnen. Aber was konkret, also was machen denn noch die Moore für uns als Gesellschaft? Also welche Dienstleistungen erbringen sie für uns, außer jetzt CO2-Speicher, wenn sie intakt sind, und Klimaschutz?
Ja, also die Leistungen sind schier allumfassend. Das ist wirklich geradezu unglaublich, was Moore für uns alles leisten können. Gerade in Zeiten von Klimawandel haben wir ja auch zunehmend mit Starkniederschlägen zu tun. Und hier leisten die Moore tatsächlich einen wichtigen Rückhalt des Wassers in der Landschaft. Und wir haben es auch mit Hitze zu tun und mit Trockenheit. Und hier leisten die Moore eben auch eine Funktion als Wasserspeicher in der Landschaft und eine Kühlung der Landschaft durch sogenannte Transpirationskühlung. Also sie erbringen dort, wo sie sind, genau die Leistung, die wir uns eigentlich jetzt wünschen würden. Kühlung der Landschaft und Zurückhalt von einem zu viel an Niederschlägen und auch eine langsame Wiederabgabe des gespeicherten Wassers an die Landschaft, sodass beispielsweise auch die angrenzende Landwirtschaft profitiert, weil das Wasser eben nicht schnell durchrauscht, am besten noch mit Erosion, sondern langsam eben aus diesem Schwamm wieder abgegeben wird. Also eigentlich etwas, was wir dringend brauchen und auch mehr brauchen. Und das leisten aber eben nur intakte Moore. Und deswegen ist es schlecht, dass die allermeisten Moore zurzeit in ihrer Funktionsweise stark gestört sind.
Stark gestört sind. Und ich vermute mal, das war nicht die Natur, sondern da war der Mensch am Werk. Kannst du mal ganz kurz sagen, was haben wir denn getan, um die Moore so zu beeinflussen?
Ja, also die Beeinflussung der Moore, die reicht tatsächlich erstaunlich weit zurück. Also bereits vor 400-500 Jahren hat man angefangen, Moore zu entwässern, Moore zu beweiden, Moore auch auszustocken, also die Gehölze zu entnehmen, den Moorrandwald zu entfernen. Und man hat das genutzt für die Streunutzung als Brenntorf. Zum Teil dann auch in der Hochzeit der Brenntorfnutzung sind Eisenbahnlinien ganz gezielt durch Moore gebaut worden, um da praktisch Tankstellen für den Brenntorf zu haben. Da denke mal an das Haspelmoor oder das Dinkelscherbener Moor bei Augsburg oder auch das Schorenmoos bei Dietmannsried im Allgäu. Da sind die Moore ganz gezielt als Tankstelle sozusagen angefahren worden und teilweise hat sogar die Bahnlinie da einen Schlenker gemacht in diese unbesiedelten Gebiete, um quasi den Torf aufnehmen zu können. Man hat auch ganz spezielle Kessel verwendet, einen speziellen Stahl, weil eben dieser Torf als Brennstoff sehr säurereich ist und sonst andere Kessel angegriffen hätte. Also das war ein wichtiger Brennstoff in der Landschaft und die Moorbesiedlung und die Moornutzung war auch staatliche Aufgabe. Es gab sogar mal eine Phase vor ungefähr 100 Jahren, da hat der Staat sogar die Grundbesitzer verpflichtet, im Rahmen des Ödlandgesetzes ihre Moore in Kultur zu nehmen. Wer das nicht tat, dem drohte die Enteignung. Also so weit ist man damals gegangen. Also, dass wir heute Moorschutz von staatlicher Seite haben, das war ein Paradigmenwechsel in den 70er Jahren. Und auch da war übrigens der Forst niemand, der zur Jagd getragen werden musste, sondern Moorschützer, das waren oftmals Forstleute, die angefangen haben, die Flächen nicht mehr unter Kultur nehmen zu wollen, sondern wieder in ihren naturnäheren Zustand zurückführen zu wollen.
Das finde ich jetzt spannend. Das Ursprungsmoor musste also gar nicht im Wald weichen, sondern es war zuerst so, dass die Menschen das Moor genutzt haben für den Torfabbau und als Ackerfläche. Und der Wald war sozusagen die letzte Lösung, wenn der Torf entweder ausgebeutet war oder Wiesen und Acker nicht mehr genügend Ertrag gebracht haben oder es einfach zu mühselig war, diese Flächen zu bewirtschaften. Hier stelle ich mir tatsächlich die Frage, welche Baumarten sind denn so genügsam, dass sie auf diesen nährstoffarmen und schwierigen Moorböden überhaupt noch wachsen?
Ja, und hier kommt eine große Besonderheit Bayerns zum Tragen, die sozusagen auch zugleich eine Riesenchance und Stärke unseres Moorschutzes im Wald ist. Während in vielen Regionen Europas und auch auf der Welt in den Mooren fremdländische Baumarten und standortsfremde Baumarten angebaut worden sind, sind es bei uns die gängigsten Forstbaumarten, die ursprünglich ihre Heimat in vielen Regionen nur in den Mooren hatten und auch nachweislich über Pollenprofile dort immer vorhanden waren. Deswegen vielleicht aber auch im Umkehrschluss das negative Bild, das man von Bäumen in den Mooren hatte, ich sage jetzt mal hatte, nicht mehr hat, weil man diese Baumarten, die bei uns die gängigsten Forstbaumarten sind, auf 3/4 der Fläche in Bayern haben wir ja Fichte und Waldkiefer als die beiden dominierenden Baumarten und hat dabei übersehen, dass genau das aber auch die Baumarten sind, die zu erheblichen Teilen an den Moorrandwäldern unserer Moore von Natur aus beteiligt waren und in vielen Regionen sogar die einzige Heimat waren für diese Baumarten. Wir haben aber daneben auch noch ganz tolle weitere Baumarten, die nur in Mooren vorkommen, echte Eiszeitrelikte, gleich 3 an der Zahl. Das ist auch viel zu wenig bekannt und wird zu wenig beachtet. Ein bisschen bekannt geworden ist mittlerweile die Spirke, die aufrechte Moorkiefer mit noch etwa 4000 Hektar, die wir in Bayern haben. Diese Spirke ist die einzige Baumart, die mit Torfmoosen mitwachsen kann, durch sogenannte Adventivwurzeln. Das heißt, die bildet, wenn das Torfmoos nach oben wächst, bildet sie zusätzliche Wurzellagen und wächst damit praktisch mit nach oben. Das ist einmalig und zeigt, wie stark sie angepasst ist an diesen unglaublich dynamischen Lebensraum, der zwar langsam, aber doch ständig in Veränderung begriffen ist. Ein wachsendes Hochmoor wächst ja jedes Jahr 1 Millimeter nach oben. Und das ist für eine Baumart, hört sich nicht viel an, 1 Millimeter, aber die meisten Baumarten würden über kurz oder lang nach wenigen Jahrzehnten praktisch ersaufen und dann praktisch in dem Torfmoos untergehen. Und die Spirke kann, wenn das Torfmooswachstum nicht zu rasant ist, mitwachsen. Dann haben wir auch noch die Karpatenbirke, eine Unterart der Moorbirke. Auch schon die Moorbirke ist ein Riesenschatz, hat aber ein großes Verbreitungsgebiet, aber die Karpatenbirke ist eine reine Europäerin. Sie ist schwachwüchsiger als die Reinform der Moorbirke, als die Normalform und ist fast ausschließlich auf Moore begrenzt, kommt zum Teil auch noch auf sehr kalten anderen Standorten, den Blockhalden und im Hochgebirge vor. Also eine zweite große Besonderheit, die Karpatenbirke. Und viel zu wenig beachtet und muss auch noch weiter erforscht werden, die Moorwaldkiefer, die Pinus silvestris, also unsere normale Waldkiefer in der Unterart Tophosa. Das ist ein krüppelförmiger Baum im Zentrum von manchen Mooren und wird dort als ja schwachwüchsige Waldkiefer wahrgenommen, ist aber was Eigenes, ist eine eigene Unterart. Und hier müssen wir auch teilweise das Augenmerk darauf lenken, dass wir sagen, wenn wir solche Schätze in unseren Mooren haben, die sich über Jahrtausende angepasst haben, dann muss da doch was dran sein, dass die schon immer da waren, sonst hätten sich diese Anpassungen ja nicht entwickelt.
Und es ist ja auch eine Verantwortung für Bayern, dass wir sagen, naja, Moorschutz ist jetzt nicht nice to have, sondern es ist unsere Verantwortung, diese Standorte zu erhalten, dass diese jahrtausendalte Baumarten auch zukünftig hier in Bayern zu Hause haben.
Absolut. Das ist für uns ein ganz wichtiger Auftrag. Hier sehen wir eine Kernverantwortung des Moorschutzes.
Da habe ich tatsächlich mal eine Frage zu Stefan, weil ich habe mit einem anderen Stefan, also mit unserem Kollegen Dr. Stefan Raspe, in einem anderen Forstcast mal darüber mich unterhalten, wie viel Wasser ein Wald pro Tag verdunstet oder verbraucht. Und es war schon eine große Zahl. Also der andere Stefan, ich glaube, es war im Forstcast Nummer 8, hat erzählt, dass ein Wald rund 3 Liter Wasser pro Tag auf dem Quadratmeter verbraucht. Da frage ich mich jetzt, naja, wenn jetzt Wald auf Moor wächst und so viel Wasser verbraucht, säuft dann der Wald nicht irgendwann das Moor leer?
Genau, das ist so auch eine gängige Vorstellung, die man von der Rolle der Bäume hat, dass sie entweder das Wasser wegsaufen oder regelrecht den Kohlenstoff da rauspumpen und rausziehen und dann in ihren Stämmen, was weiß ich, einlagern. Also das ist tatsächlich berechtigt, die Überlegung, aber sie ist falsch. Also der Wasserhaushalt steuert die Vegetation und nicht die Vegetation den Wasserhaushalt. Ein intakter Moorwald ist in der Regel so licht, dass sehr viel von dem Niederschlagswasser auf den Boden gelangt. Natürlich hat man in einem sehr dichten Nadelforstbestand eine hohe Interzeption. Ich würde mal sagen, sowas wie 40% des Niederschlags können in einem hageldichten Fichtenforst auf Moorstandort schon mal in der Krone hängen bleiben. Aber das ist auch ein Forstzustand, den ich nur erreichen kann, wenn ich vorher bereits stark entwässere. Das heißt, nur auf Basis von Entwässerungsgräben kann ich auf einem Hochmoorstandort einen so dichten Fichtenforst zustande bringen, der auch eine so hohe Interzeption hat. Wenn ich jetzt stattdessen ein naturnahes Spirkenfilz hätte mit seiner Lichtigkeit oder einen naturnahen Karpatenbirken-Moorrandwald, dann ist die Interzeption zwar da, aber wesentlich geringer und wird ausgeglichen, also kompensiert wieder durch die positiven Leistungen, die die Gehölze für das Moorklima bringen, durch die sogenannte Transpirationskühlung und die Windbremse, das nennt man Oaseneffekt. Und insofern ist der Baum im Moor in der Summe entweder ein Nullsummenspiel für das Moor oder sogar positiv. Positiv tatsächlich nachgewiesen in trockeneren Moorregionen wie in Oberfranken mit vielen entwässerten Mooren und stark zuschlagendem Klimawandel über die sogenannte Ammengehölzwirkung. Das heißt, teilweise wachsen in solchen trockengelegten Mooren in eher trockenen, trockenwarmen Regionen wachsen dann die letzten Moorpflanzen, also Moosbeere, Rauschbeere, Torfmoose, scheidiges Wollgras, die wachsen ausgerechnet unter den Bäumen. Wie gesagt, Ammengehölzeffekt. Das zeigt, dass die Gehölze eben eine mehrschichtige Wirkung haben und diese Vorstellung, sie pumpen das Moor leer, die wird dann ad absurdum geführt oder die zeigt sich dann als Fehler, wenn man tatsächlich ein Moor kahlschlägt, um zu meinen, jetzt vernässig ist, Dann kann man messen, wie viel die Wassersäule ansteigt. Das sind tatsächlich 3, 4 oder 5 Zentimeter, die die Wassersäule nur ansteigt. Wenn jetzt das Wasser durch Entwässerungsgräben 70 oder 80 Zentimeter unter der Geländeoberfläche stehen, dann machen 3 oder 4 Zentimeter das Kraut nicht wirklich fett. Das heißt, der Standort bleibt waldfähig und es kommt dann in der Regel ein dichterer Wald als vorher, meistens mit Faulbäumen und ganz vielen jungen Bäumen. Also diese Wirkung verpufft sofort. Das heißt, das Kahlschlagen hat praktisch nichts gebracht, außer dass man die Transpirationskühlung beseitigt hat von dem Altbestand. Und wenn man den Bestand vernässt erfolgreich, dann sterben die und es gelingt tatsächlich, ihn so zu vernässen, dass das Wasser dauerhaft unter der Geländeoberfläche steht, bis maximal 15 cm im Jahresmittel. Bis maximal 15 cm können wir davon ausgehen, dass es weitgehend gehölzfrei ist. Wenn das Wasser so hoch wieder angestaut werden kann, dann können die Bäume das nicht wegpumpen. Das heißt, sie sterben ab. Also sprich, der Wasserhaushalt steuert die Vegetation und das gilt auch für die Bäume und nicht die Bäume den Wasserhaushalt. Und dann kommt noch ein Aspekt dazu. Die wichtigste Pflanze in unseren Hochmooren, das sind die Torfmoose. Und die Torfmoose, das sind Hungerkünstler. Die sind gewohnt, mit ganz, ganz wenig Nährstoffen auszukommen. Und ein wichtiger Mangelfaktor in den Torfmoosmooren ist Phosphor, Phosphat. Und die Phosphoraneignung der Torfmoose, die ist um Längen besser als von den Bäumen. Das heißt, die Torfmoose holen sich das wenige Phosphor, was drin ist, schnabulieren das den Bäumen weg und die Bäume gucken in die Röhre. Und wenn ich einen Nährstoff im Mangel habe, der kann nicht durch andere Nährstoffe ausgeglichen werden, dann bestimmt das das Wachstum der Bäume und im Zweifelsfall sogar deren Kümmern und Eingehen. Und wenn der wichtige Faktor Phosphor im Mangel ist, weil die Torfmoose sich das holen, dann kümmern die meisten Baumarten. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich Torfmoose wieder etablieren kann, dann richten die das schon. Die sorgen dafür, dass die Bäume nicht überhand nehmen und dass es ein gesundes Gleichgewicht ist aus diesen Moorpflanzen, den Torfmoosen, dem scheidigen Wollgras auf der einen Seite und den Bäumen auf der anderen Seite.
Das klingt für mich, dass bei uns in Bayern Wald und Moor eigentlich eine gut eingespielte WG sind.
Genau so ist es, ein schönes Bild. Eine Symbiose, ein Geben und Nehmen und auch ein Mosaik. Und man versteht jetzt heute besser, dass in den meisten Mooren auch bereits von ursprünglich an Bäume eine erhebliche Rolle gespielt haben. Es gibt auch ganz gehölzfreie Moortypen. Da gilt auch zu bedenken, Moor ist nicht gleich Moor. Wir haben in Bayern nicht nur eine unglaubliche landschaftliche Vielfalt, vom Spessart bis in die Alpen, vom Frankenwald bis ins Allgäu, sondern wir haben auch eine unglaubliche Schätze an verschiedenen Moortypen. Quellmoore, basenreiche Moore, extrem basenarme Moore, Talmoore, hochgelegene Moore, Überflutungsmoore und diese Vielfalt kann man auf keinen Fall über einen Kamm scheren. Also in jeder dieser Moortypen funktioniert der Wasserhaushalt anders und spielen auch Bäume und andere Pflanzen eine unterschiedliche Rolle.
Das heißt, die WG hat lange Zeit gut funktioniert, bis der Mensch eingezogen ist und das hat das WG-Leben so ein bisschen gestört. Gott sei Dank gibt es aber auch Menschen, die WG-fähig sind. Also du zum Beispiel, Stefan, sorgst dafür, dass die WG Mensch, Moor und Wald wieder besser wird. Was tust du denn dafür konkret?
Ja, viele Moore sind im Wald, nicht speziell im Wald, aber auch im Wald entwässert. Und ja, ungefähr die Hälfte dieser Moore gehören dem Freistaat. Über die BASF gibt es bereits sehr ambitionierte Ziele, die mit einem sehr engagierten Team umgesetzt werden, die also ganz klare zeitliche Ziele auch haben, wann sie alle Hoch- und Übergangsmoore vernässen werden. Im Privat- und Körperschaftswald ist es freiwillig, was die Waldbesitzer tun wollen. Und wir schaffen hier als LWF die Beratungsgrundlagen und die wissenschaftlichen Grundlagen für das Tun dieser Waldbesitzer. Mehr ist nicht unsere Aufgabe. Also die Waldbesitzer entscheiden selbst, was sie machen wollen. Wir beraten auch die Behörden des Bundes und des Freistaats bei der Entwicklung von Förderprogrammen. Das ist extrem wichtig, denn Moorvernässung kostet nicht nur Geld für die Anlage von Stauwerken, sondern Moorvernässung erschwert ja auch die Bewirtschaftung. Man muss die Bewirtschaftung anpassen. Da kommen wir sicher gleich ja auch noch drauf. Und da sehen wir unsere Aufgabe, dass wir hier mithelfen, im Zusammenspiel mit den anderen zuständigen Behörden und Stellen des Freistaats und des Bundes, dass hier die geeigneten Förderinstrumentarien zur Verfügung stehen.
Also das bedeutet, wenn ich so ein Moor wieder intakt bringen will, dann muss ich das Moor erstens wieder vernässen. Also ich muss wahrscheinlich die Entwässerungsgräben zurückbauen oder zumachen, dass eben das Wasser nicht mehr aus dem Moor rausläuft. Das klingt für mich auch nach wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren, die wahrscheinlich
genau so ist es, ja,
zeitaufwendig sind. Und im Vorgespräch hast du mir auch gesagt, das Moor an sich oder die Gräben im Moor zu verschließen, ist nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist auch das Einzugsgebiet um das Moor. Das heißt, dort muss auch wieder der Grundwasserspiegel angehoben werden, damit eben dieser Wasserbalance zwischen Moor und benachbarten Flächen auch wieder stimmt. Und das ist wahrscheinlich noch ein größerer Akt, weil außerhalb vom Moor sprechen wir von Siedlungsgebieten, von Straßen, von Parkplätzen, also von Infrastruktur allgemein.
Genau so ist es, ja. Und es ist in vielen Mooren tatsächlich so, die einfacheren Aufgaben, sprich die im Moor, die sind schon mal angegangen worden. Und viele dieser Moore haben trotzdem noch ein echtes Problem, dass sie zu wenig Wasser haben. Wir sind im Wald in der glücklichen Situation, dass wir, wie gesagt, die Bäume im Prinzip schon da haben oftmals. Trotzdem wird es sehr viel schwieriger, den Wald zu nutzen. Ich brauche Spezialtechnik. Ich muss die Baumarten so an die Kleinstandorte anpassen, dass die nicht in den tiefen Senken stehen, sondern eher auf den leicht erhöhten Standorten. Dazwischen in den Senken ist dann baumfrei, es sind keine Gehölze. Und das erfordert also eine gewisse Durchforstung, einen waldbaulichen Weitblick und vielleicht auch das Einbringen von den besonders moortypischen und besonders vernässungsgeeigneten Baumarten. Und diese Baumarten sind in manchen Mooren teilweise eben in zu geringer Zahl vorhanden oder auch gar nicht berücksichtigt worden. Die müssen wir also auch gezielt wieder einbringen.
Muss ich mich denn als Waldbesitzer aber jetzt trotzdem entscheiden, dass ich sage, ich will weiterhin ganz klassisch meinen Wald bewirtschaften und klassisch Holz nutzen und dann sage ich, nee, ich will das Moor nicht renaturieren? Oder sage ich, ich will das Moor renaturieren, ich entscheide mich dann aber, die Waldfläche als Liebhaberfläche zu betrachten. Ich nehme die aus meiner wirtschaftlichen Nutzung raus und bin dann mir darüber im Klaren, dass der Moorschutz heißt, ich habe Einnahmeeinbußen.
Ja, also es ist tatsächlich so, ich muss mich entscheiden. Ich kann nicht beides gleichzeitig maximieren. Entweder ich mache das Moor wieder ganz nass, wenn das gelingt, dann wird Nutzung sehr stark erschwert. Die Erträge gehen zurück und die Fläche ist so nass, dass ich nur noch mit Spezialtechnik rein kann. Dann wird sich in solchen Fällen, die eher die Ausnahme sind, die Option Nutzung gar nicht mehr aufdrängen. Da wird man dann sagen, okay, dafür gibt es Kompensationsmechanismen, dass ich hier die Nutzung aufgebe. Vielleicht verkaufe ich oder tausche ich die Fläche auch mit dem Freistaat und schaue, dass ich sozusagen hier dann nur noch Moorschutz betreibe durch Vernässung und die Fläche bleibt sich überlassen. Und auf Flächen, wo ich nur noch eine Teilwiedervernässung hinbekomme, da müssen wir regelrecht weiterhin bewirtschaften, weil die Fläche sich selbst überlassen hier meistens keinen günstigen Zustand erbringt, sondern ich muss hier steuernd eingreifen. Und dieses steuernd Eingreifen heißt, ich mache die Fläche fit für eine Nassnutzung, die aber eben nicht komplett quatschnass ist, sondern vielleicht nur sehr feucht bis in Phasen des Jahres dann nass. Also praktisch auch eine gewisse Wechselnässe, wie sie typisch für Niedermoore ist. Und hier habe ich als Waldbesitzer aber auch eine Entscheidung zu treffen. Will ich sagen, ich mache weiter wie bisher, dass ich praktisch entwässerungsbasiert arbeite, aber jedes Jahr einen Zentimeter Torf an Höhe verliere, damit immer näher dem bodenlosen Grund komme, dass irgendwann praktisch das Torf verpufft ist und ich sitze auf der Basisschicht und sitze praktisch im Nassen, ungewollt. Oder dass ich sage, nein, ich erhalte den Torf, ich vernässe die Fläche, arbeite bodenschonend, muss aber die Erschließung anpassen. Das heißt, ich muss den Weg so bauen, dass er schwimmend verlegt ist, das nennt man Knüppelweg, und muss Forsttechnik so einsetzen, dass sie eben den Torf nicht zerfährt und die moortypischen torfbildenden Pflanzen, sondern dass die Forsttechnik in Einklang mit dieser torfbildenden Vegetation funktioniert. Das sind spezielle Rückeverfahren, das ist die Seilkranbringung, das ist auch die Bringung nur zu Zeiten, wo eben das Moor vielleicht etwas trockener ist oder auch der Einsatz eben von Vorlieferungssystemen wie dem guten alten Pferd.
Ich nehme mit, Stefan, ich muss mich als Waldbesitzer schon ein bisschen entscheiden, dass ich sage, wenn mein Moor das noch hergibt, dann setze ich komplett auf eine Moorrenaturierung mit einer maximalen Wiedervernässung. Das heißt, für mich ist die Fläche aber nicht mehr nutzbar. Oder ich habe eine Moorfläche, die sich überhaupt gar nicht mehr richtig und vollständig renaturieren lässt, dann muss ich weiterhin aber auch naturnah bewirtschaften, damit ich so einen guten Moorzustand erhalten kann, mit eben den Standort angepassten Baumarten, schon gesagt hast, die Spirke zum Beispiel oder auch
Moorbirke.
Die Moorbirke, genau, danke dir. Und dann kann ich aber auch Fördermittel beantragen, das hast du schon gesagt. Das heißt, ich muss ja eine besondere Erschließung machen, ich habe besondere Bringungsmaßnahmen. Ich kann nicht immer Holz machen, wenn ich das gerne möchte, sondern ich muss mich mehr an den Jahreszeiten folgen und an Wasserständen orientieren. Das sind natürlich höhere Aufwände, das sind auch geringere Erträge. Das muss man auch ganz klar sagen. Das sind ja nun mal auch nährstoffarme, herausfordernde Flächen. Dort wachsen zwar Bäume, aber halt nicht so wie auf den Standardstandorten. Und dafür kann ich aber auch Fördermaßnahmen beantragen, die mir meinen Mehraufwand und den geringeren Ertrag zumindest ein Stück weit kompensieren.
Ja, und zwar mittlerweile sogar zum Teil zu 100%. Das war vor wenigen Jahren im Förderwesen eigentlich noch ungesehen, das kannte man noch gar nicht. Und mittlerweile sagen Bund und Länder schon wirklich, wir wollen den Moorschutz dermaßen voranbringen, dass man 100% Förderung bekommen kann für etliche dieser Maßnahmen. Und auch die Bewirtschaftungserschwernis und die Einkommenseinbußen ausgeglichen werden können, und zwar vollumfänglich. Und da würden wir uns wünschen, dass das mehr Waldbesitzer als bisher machen. Dazu gehört Mut, aber eben auch der Weitblick zu sagen, ich will auch, dass mein Moorboden erhalten bleibt und auch dieser moortypische Charakter. Wir haben noch nicht drüber gesprochen jetzt, die Landschaft hat ja auch von diesen Mooren einen unheimlichen Reiz, also ist Teil unserer bayerischen Heimat auch. Und es wäre ein großer Verlust für viele Regionen, auch was die Biodiversität angeht, wenn man die Moore nicht mehr in der Landschaft hätte.
Und das Moor regelt das schon, wenn man es lässt.
Genauso ist es.
Und ich nehme noch was mit, Stefan. Also du bist wirklich jemanden bei uns an der LWF, der mit ganz, ganz großer Leidenschaft für das Thema Moore steht. Ich habe das schon im Vorgespräch mitbekommen, dass Moore, das ist genau dein Thema. Das ist auch nicht nur Dienstaufgabe, das ist viel, viel mehr für dich. Und deswegen passt auch mein freudscher Versprecher so gut. Ich erzähle noch kurz die Anekdote. Und zwar war ich schon mal vor vielen, vielen Jahren an der LWF. Wie viele das her sind, das sage ich jetzt nicht, aber es sind einige. Und ich habe damals in der Redaktion gearbeitet, hier bei uns mit den Fachmedien. Und es lag ein Artikel zum Überarbeiten auf meinem Tisch mit einem Babbel drauf. Bitte um Rücksprache, Hieroglyphe und leserlich. Und dann habe ich irgendwie Mur gelesen. Dann dachte ich mir, wahrscheinlich heißt das Rücksprache wegen Überarbeitung mit, ich vermute mal, Herr oder Mr. Mur. Dann habe ich geschaut, ich habe keinen Mr. Moore im Mitarbeiterverzeichnis gefunden. Ich war neu, kannte noch kaum hier jemanden. Ich bin zum Kollegen, habe gefragt, wer ist denn bitte Mr. Moore, wo finde ich den? Und er meinte, Mr. Moore, nee, haben wir hier nicht an der LWF. Und ich sage, schau mal, der ist geschrieben M-O-O-R-E. So wird der geschrieben, Mr. Moore, aber ich finde ihn nicht. Und wir haben ja auch viele internationale Verbundprojekte. Also es war jetzt auch jemand mit einem englischen Namen, kommt schon mal vor an der LWF. Und dann hat er sich den Artikel angeschaut, berichtet ein schallendes Gelächter aus und meinte, Hildegard, das heißt nicht Mr. Moore, das heißt Rücksprache wegen Moore. Und das machst du bitte mit Herrn Müller-Kröling, weil das ist unser absoluter Moore-Experte. Und nach diesem Gespräch muss ich sagen, also so verkehrt war mein Verleser gar nicht. Weil wenn ich jetzt Moore auf Englisch aussprechen würde, würde es ja Moore heißen. Und also ganz ehrlich, für mich bist du auch der Mr. Moore der LWF, weil keiner sich so für die Moore engagiert und auch so viel Wissen über die Moore hat wie du. Eine letzte Frage, was fasziniert dich denn so an den Mooren?
Ich habe in meinem Leben wirklich sehr viele Moore jetzt schon besuchen dürfen in Bayern und jedes Moor ist anders, auch viele kleine Anekdoten, die man damit verbindet, wenn man da bei bestimmter Witterung und bestimmter Stimmung und wenn man da Arten entdeckt, da ist jedes Moor ein Erlebnis und sie liegen mir alle am Herzen und ich verbinde wirklich mit jedem einzelnen dieser Moore, klein wie groß, eine Anekdote und ist deswegen auch ein Teil von mir geworden, weil das trage ich mit mir rum und das ist mir wirklich sehr wertvoll und wichtig. Und ich glaube, wir sollten die Moore wirklich für das wertschätzen, was sie sind. Ein ganz wesentlicher Teil unserer Heimat, unseres Lebensraums, auch als Menschen. Wenn man dann noch bedenkt, welche Ökosystemleistungen sie für uns erbringen, dann müssten wir eigentlich wirklich alle noch sehr viel mehr für den Moorschutz in Bayern tun.
Also mich hast du heute zum Moor-Fan gemacht, Stefan. Und ich fand, das war ein ganz wunderbares Schlusswort, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich sage danke für das Gespräch. Ich habe noch eine wirklich jetzt allerletzte Frage und die stelle ich jedem Gast, der bei mir im Forstcast ist. Und der Wald spielt ja für uns alle eine große Rolle im Leben, sowohl beruflich als auch für die meisten auch privat. Und wir haben schon immer eine Situation gehabt, die uns im Wald zum Lachen, zum Schmunzeln oder zum Nachdenken gebracht hat. Ich stelle mal vor, Stefan, du bist ein alter Herr, bist in Ruhestand gegangen, sitzt am prasselnden Kaminfeuer, im Ohrenbackensessel um dich herum eine Schar Enkel und fragen dich, Opa Stefan, erzähl uns deine beste Waldgeschichte. Was würdest du deinen Lieben erzählen?
Ja, ich denke da an meine geliebte Totenau im vorderen Bayerischen Wald, wo ich bis zur Hüfte eingesunken bin in einem Moorkolk am Rand des Moores, wo ich dann hinterher auf einer kleinen Lichtung stand und der Kolkrabe rief, es hat Nieselregen gehabt, ich stehe in meiner Regenkleidung da, vollkommene Stille. Das sind wunderbare Momente und hoffentlich gelingt es uns, diese Moore Dauer zu erhalten. Diese Erlebnisse, die nimmt man mit und die geben einem auch sehr viel Kraft.
Ich hoffe, du nimmst diese Kraft mit in deinen Arbeitsalltag, Stefan, und wirst noch lange und weiterhin so engagiert dich für die Moore einsetzen, also im Namen aller Mooren, auch der Gesellschaft, unserer Hörerschaft, dass du dich so für die Moore reinhängst, die auch so viel für uns als Gesellschaft tun. Danke dir, danke für deine Arbeit und danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, über dein Lieblingsthema mit mir zu sprechen.
Sehr gerne, danke für das nette Gespräch.
Wer von euch jetzt tiefer in das Thema eintauchen will, der findet weitere Infos und Links zum Thema in den Shownotes. Hat euch die Folge gefallen? Dann empfehlt uns weiter und lasst gerne eine Bewertung da. 5 Sterne heißt, wir haben unser Waldwissen für euch kompakt, klar und konkret auf den Punkt gebracht. Ihr wollt mehr Waldwissen? Kein Problem. Dann lasst uns ein Abo da. Besucht unsere Webseite unter lwf.bayern.de oder folgt uns auf LinkedIn. Wenn ihr Fragen zu einem bestimmten Waldthema habt, dann schreibt mir einfach eine Mail an socialmedia@lwf.bayern.de. Hier an der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft finde ich bestimmt die passende Fachfrau oder den passenden Fachmann, der eure Waldfrage beantworten kann. Das war's für heute. Wir hören uns nächsten Monat wieder zu einer neuen Folge von Forstcast, eurem Waldpodcast. Dann kommt ein bisschen Musik, lalalala.
Wie gesagt, Treibstoffstelle als das Fassbild.
Das bedeutet das Ursprungsmeer, ja. Die Ursuppe. Nein.
Ja, sehr gut. Damit immer näher
Stefan, das Ursprungsmeer musste also gar nicht dem Wald weichen.
Ursprungsmoor.
Moor, jetzt habe ich schon wieder Meer gesagt.